Deutschlandfunk Nova.
Unsere Umweltministerin Svenja Schulze, die möchte nämlich mit einer Lex Wolf so einiges neu regeln. Gegenüber der Bild am Sonntag hat sie gesagt, Zitat, wenn Wölfe mehrfach Schutzzäune überwinden oder Menschen zu nahe kommen, muss man sie auch abschießen dürfen. Zitat Ende. Christoph Schäfer aus unserem Hauptstadtstudio hat sich für uns genauer eingelesen in diesem Thema, diese Gesetzesänderung. Was soll die genau bringen?
Die soll zwei Dinge bringen. Erstens eine Änderung am Bundesnaturschutzgesetz. Mit der soll halt das Schießen von Wölfen erleichtert werden, aber auch nur als letztes Mittel. Es geht halt um die Wölfe, die entweder Menschen bedrohen oder mehrfach Schutzmaßnahmen überwinden, also Schutzzäune. Und dann halt Herdentiere, etwa Schafe, reißen. Dabei handelt es sich im Juristensprech um ernste Schäden, die der Wolf anrichtet. Vorher musste ein erheblicher Schaden, das heißt ein existenzbedrohlicher Schaden für den Nutztierhalter entstehen, so zumindest die Darstellung des Bundesumweltministeriums. Und so ein existenzbedrohlicher Schaden lag laut Ministerium nicht so häufig vor.
Das Nummer eins. Und zweitens, was soll sich ändern?
Da geht es um ein Fütterverbot für die Wölfe. Dazu hat heute auch ein Sprecher des Bundesumweltministeriums Stellung bezogen.
Außerdem wollen wir in dem Bundesnaturschutzgesetz einen neuen Passus aufnehmen, den Frau Schulze auch als Lex Wolf bezeichnet hat. Da soll zum Beispiel geregelt werden, dass es ein generelles Fütterverbot gibt. Auch da mag man sich wundern, warum man das aufnehmen muss. Es kommt tatsächlich vor, Wölfe, die vom Waldrand in besiedelte Gebiete kommen und dort zum Beispiel auf Baustellen angefüttert werden, mit Pausenbroten und dergleichen, dann gewöhnen sie sich an Menschen, gewöhnen sich an die Siedlung.
Das wolle das Bundesumweltministerium halt verhindern.
Wölfe werden mit Pausenbroten angefüttert. Das ist für den einen oder anderen auch in der Tat mal neu. Wie fallen denn die Reaktionen jetzt auf das alles aus?
Na, Kritik kommt aus der Opposition, von den Grünen. Parteichef Robert Habeck sagt, dass die Idee von Bundesumweltministerin Schulze Symbolpolitik sei. Ihre Idee, das Naturschutzgesetz zu ändern, würde nichts Neues bringen, weil schon jetzt dürften Wölfe geschossen werden, die sich nicht artgerecht verhalten und zweimal einen Herdenzaun überwunden haben. Deshalb gehe es für Habeck vielmehr darum, Schäfer zu schulen, damit die besser halt lernen, mit dem Problem Wolf umzugehen. Gut findet Habeck aber das Fütterverbot. Das hätten verschiedene Bundesländer sowieso schon in ihre Landesnaturschutzgesetze aufgenommen. Und der Bauernbund Brandenburg äußert sich kritisch. Vorstand Frank Michelsen erläutert, dass es in Brandenburg seit einem Jahr eine ähnliche Regelung schon gäbe, aber diese den Bauern nichts gebracht hätte, also kein Wolf versehrt werden durfte. Und dann gibt es noch eine Stimme vom Naturschutzbund Deutschland. Wildtierexperte Ralf Schulz hat im Deutschlandfunk gesagt.
Wir befinden uns da in einer Dilemmasituation, denn wir gehen davon aus, dass die Akzeptanz des Wolfes dauerhaft in Deutschland nur dann gesichert werden kann, auch politisch gesichert werden kann, wenn es uns gelingt, diese, ich sag mal, Konfliktfelder, die gerade auch aus dem Beuteerwerb des Wolfes und der Haltung von Ziegen, Schafen, Rindern draußen in der Landschaft, was wir als Naturschützer ausdrücklich sehr befürworten, in der Regel zumindest, wenn diese Konflikte gelöst werden.
Schulze mahnt allerdings davor, eine solche Lex Wolf auf andere Tierarten wie etwa den Biber auszuweiten.
Dann lass uns das mal generell anschauen. Wie groß ist momentan das Problem mit dem Wolf in Deutschland?
Zahlen dazu hat die Neue Osnabrücker Zeitung zusammengetragen, unter Berufung auf die zuständige Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes. Und demnach lag 2017 die Zahl der getöteten, verletzten oder vermissten Tiere bei 1667 Schafen, Ziegen und Co. Im Vergleich zu 2016 ist die Anzahl der Fälle gestiegen, und zwar um 55%.
Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass diese Gesetzesänderung von Svenja Schulze tatsächlich kommt?
Also wenn es nach Bundesumweltministerin Schulze geht, dann soll die Änderung so schnell wie möglich kommen. Einer ihrer Sprecher hat heute gesagt, dass sich das Bundesumweltministerium in der Sache gerade mit dem Landwirtschaftsministerium bespricht. Deren Spitze, Julia Klöckner von der CDU, hat in der Vergangenheit bereits eine Bestandsregulierung gefordert. Also, dass einzelne Wölfe eines Rudels entnommen werden, also geschossen werden dürfen. Und damit dürfte der Vorschlag von Schulze auf offene Ohren treffen.
Der Wolf ist eigentlich aus der deutschen Politik nie so richtig weg, hat eigentlich nie so richtig lange schon Zeit. Jetzt möchte unsere Umweltministerin Svenja Schulze härter gegen ihn vorgehen mit einer Gesetzesinitiative, einer Gesetzesänderung, die die Kritiker schon sehr, sehr kritisch sehen, weil im Endeffekt der Abschuss oder die Beschränkungen dafür, die Kriterien für den Abschuss herabgesenkt werden sollen dadurch. Erklärt hat uns das alles Christoph Schäfer aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova.
Kleines Geständnis an dieser Stelle, mein einziges Haustier jemals war ein Kaninchen. Streng genommen gehört das auch meinem Bruder, es war gar nicht mein eigenes Kaninchen. Ich habe es zum Glück nie geküsst.
Wenn Sie mit einem Lippenherpes einen Chinchilla oder ein Kaninchen küssen, dann ist das der Todeskuss für diese Tiere.
Das sagt Professor Dr. Achim Gruber, er ist Tierpathologe, obduziert also verstorbene Tiere und findet die Todesursache heraus. Und er sagt, wir rücken unseren Tieren manchmal so sehr auf die Pelle, dass wir sie in der Tat umbringen. Ilka Knieger aus unserem Team hat sich da heute schlau gemacht, hat dazu recherchiert. Was schadet denn den Haustieren besonders?
Ein großer Punkt ist das Thema Nähe. Also wir beschäftigen uns ja oft damit, ob die Nähe zu Tieren uns schaden kann oder zum Beispiel Kindern, aber weniger oft damit, was das eigentlich mit den Tieren macht. Nähe kann aber zum Beispiel Krankheiten übertragen, auch von Mensch zu Tier. Wir haben es eben gehört, Lippenherpes ist so ein Punkt. Das kann Haustieren zum Beispiel sehr schaden, sagt Professor Achim Gruber.
Mit einem Lippenherpes können Sie jedes Kaninchen und jedes Chinchilla umbringen, weil das Lippenherpesvirus bei Menschen, was bei uns vielleicht einen kleinen Blumenkohl an der Lippe mal phasenweise induziert, das wird bei Chinchillas und bei Kaninchen schwerste Gehirnentzündungen mit Todesfolge induziert.
Aber auch das Kuscheln alleine ohne jetzt diese Krankheitsübertragung kann Tieren schaden und das kann sie auch im schlimmsten Fall umbringen.
Mhm. Woran liegt das denn? Also drückt man die Tiere zu sehr oder sind die dann unter Stress, wenn man sie drückt? Was ist das Problem?
Genau, es ist der Stress. Das kommt da aber auch sehr auf die Tierart an. Fluchttiere, die können zum Beispiel sehr unter Kuscheln leiden. Achim Gruber hat mir mal erklärt, was passiert, wenn man die Tiere zum Kuscheln zwingt.
Dann können die durchaus in diesem Stress sterben. Ja, wir sehen dann Meerschweinchen, die haben so bildlich gesprochen Nebennieren wie Apfelsinen, weil die einfach so wahnsinnig viele Stresshormone ausschütten.
Kann man aber vermeiden, wenn man die Tiere dann so ganz langsam an das Kuscheln gewöhnt und denen auch mal Pausen gönnt.
Die haben Nebennieren wie Apfelsinen.
Ja, die schwillen dann so an.
Das ist ja unglaublich. Wie kann man denn selbst herausfinden, ob ich mein Tier eher quäle oder liebe?
Das kommt auch wieder so ein bisschen auf das Tier an. Wichtig ist, dass man sich vorher informiert, welche Eigenarten das Tier und auch diese Tierrasse hat. Die Signale sollte man aber auch deuten lernen. Jana Hoger von Peter sagt, das fängt schon bei so einem Klassiker wie Schwanzwedeln beim Hund an. Schwanzwedeln ist nämlich nicht gleich Freude.
Das Schwanzwedeln ist an sich ein Erregungszustand vom Hund. Das kann positiv oder negativ sein. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, ein Hund, der nach einer Maus gräbt, oder im Boden ganz intensiv schnüffelt, der wedelt ganz intensiv mit dem Schwanz. Das heißt aber nicht, dass er sich freut, weil da eine Maus vielleicht versteckt ist, sondern das zeigt einfach nur diesen Erregungszustand vom Hund.
Heißt, der Hund kann auch mal mit dem Schwanz wedeln und gar keine Lust irgendwie auf Streicheln oder Toben haben. Aber man sollte bei dem ganzen Thema auch im Kopf behalten, dass das Tier eben durch mich selber krank werden kann, durch mein Verhalten. Achim Gruber ist dieser Fall hier passiert. Eine Hundehalterin, die hat ihren Hund in eine Praxis gebracht. Und der hatte keine Haare mehr und sehr kleine Hoden. Und das Problem waren dann die Medikamente gegen ihre Wechseljahrsbeschwerden.
Um ihre Beschwerden zu lindern, hat sie sich jeden Abend mit Östrogencreme eingeschmiert im Bett. Ja. Der Hund hat immer neben dem Fräuchen im Bett geschlafen und die kuschelten abends. Bis wir dann relativ schnell herausgefunden hatten, dass der Hund eine Östrogenvergiftung bekommen hat. Hat deswegen sein gesamtes Haarkleid verloren, die Hoden sind klein. Und er ist quasi zum Eunuchen geworden, ja, durch die Östrogencreme der Besitzerin.
Also wegen eines Medikaments gegen ihre Wechseljahrbeschwerden ist das alles eingetroffen. Also ich kann mein Tier auch krank machen, nicht nur das Tier mich. Halten wir fest für den Moment. Gibt es denn so ein paar allgemeine No-Gos, die man sich merken kann, Ilka?
Insgesamt sollte man das Tier einfach nicht zu sehr vermenschlichen oder eben erwarten, dass das einen Partner oder einen Freund ersetzt. Kuscheln dann halt immer nur in Maßen und immer auch erst, wenn man das Tier schon ein bisschen länger hat, das sich also schon an einen gewöhnen konnte, abknutschen, vielleicht dann einfach ganz lassen. Und bei der Ernährung gut mit dem Tierarzt absprechen. Es gibt ja mittlerweile einige Tierhalterinnen, die Tiere gerne vegan ernähren wollen. Tierschutzorganisation Peter sieht das gelassen, wenn man das genau mit dem Tierarzt plant. Andere raten da komplett von ab. Also da sollte man genau checken, was das mit dem Tier macht und nicht einfach loslegen.
Wir Menschen, wir machen unseren Haustieren das Leben manchmal unabsichtlich mit unserer Liebe zur Qual. Warum und wie es besser geht, hat euch Ilka aus unserem Team erklärt.
Deutschlandfunk Nova.
82 Jahre alt, schwer krank und gelähmt. Vielleicht nicht die besten Voraussetzungen, um erneut Präsident zu werden, soll aber so in Algerien. Gestern wurden die nötigen Unterlagen für die Kandidatur der fünften Amtszeit vom amtierenden Präsidenten dort, von Abdelaziz Bouteflika, eingereicht. Er selbst soll im Moment zur medizinischen Untersuchung in der Schweiz sein, in Genf. Zu Hause in Algerien, da demonstrieren seit Tagen Hunderttausende gegen eine neue und erneute Amtszeit von Bouteflika. Und sie demonstrieren für demokratische Reformen in ihrem Land. Wie die Situation momentan in Algerien aussieht, darüber habe ich heute mit unserem Korrespondenten für diese Region, mit Stefan Ehlert, gesprochen. Ich wollte erstmal wissen, ja, was wir über den Gesundheitszustand des amtierenden Präsidenten eigentlich sagen können. Könnte er denn rein theoretisch weiter regieren?
Ja, es liegen keine offiziellen Bulletins vor, deswegen ist das sehr schwer zu beurteilen. Natürlich konnte auch ein Stephen Hawking Vorträge halten und ein Herr Schäuble kann Minister sein, daran soll es nicht scheitern. Aber die Frage, ob er ein so großes Land wirklich aktiv regieren kann, nachdem er 6 Jahre kaum in der Öffentlichkeit zu sehen war, die stellen sich eben vor allem die Algerier. Die fordern einen starken, einen aktiven Präsidenten, der Politik macht, auch international. Da wird die Politik von Menschen gemacht, die sich treffen, die sich begegnen. Und da fordern sie an der Spitze jemanden, ja, der auch neuen, frischen Wind bringt.
Mhm. Viele sehen in Bouteflika ja nur eine Art Marionette. Wer steckt hinter dieser Kandidatur? Wirklich der Präsident?
Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, aus welcher Feder der Brief kam, der gestern im Fernsehen verlesen wurde und vor dem Verfassungsrat, in dem er die Kandidatur ankündigte und gleichzeitig ja angekündigt hat, ach, ich bleibe dann nicht so lange im Amt, wir machen dann ganz viele Reformen und dann trete ich zurück. Und die Nationalversammlung kann darüber entscheiden, wann wieder Neuwahlen angesetzt werden. Das ist natürlich nicht sehr überzeugend. Ich trete an, um abzutreten. Also man geht davon aus, dass das in der Clique um ihn herum dazu wird, zählt sein Bruder Said, dazu zählen Militärs, dazu zählen Funktionäre der regierenden Partei, FNL, dass die das gemeinsam entschieden haben. Einfach auch, weil sie sich auf keine Alternative einigen konnten.
Gibt es denn nach 20 Jahren Durchregieren von Bouteflika überhaupt noch politische Alternativen in dem Land?
Ich habe da Zweifel. Auch vor 3 Jahren wurden schon dieselben Fragen diskutiert wie heute, hatten die Leute ähnliche Probleme, war im Grunde die Bereitschaft zu Protest schon sehr hoch. Die Leute sprachen frei auf der Straße über ihre Sorgen, aber niemand hat mir gesagt, das ist der Mann, der kann's. Es gibt jemanden, der sehr beliebt ist im Internet, der durfte nicht kandidieren. Es gibt einen alten General, der hat aber keine Partei. Es gibt einen ehemaligen Minister, der hat seine Kandidatur zurückgezogen. Ich sehe im Moment zur Personalie Bouteflika kaum eine Alternative, aber es geht ja auch nicht nur um ihn, es geht ja tatsächlich um ein Gesamtsystem. Das zumindest hat das Regime begriffen, dass die Bevölkerung da Änderungen haben will.
Jetzt fordern manche Politiker auch schon auf, die Wahlen zu boykottieren. Die aktuellen Proteste, die wir mitbekommen, sollen die größten seit Ende des Bürgerkriegs in den 90er Jahren sein. Und damals starben 150.000 Menschen. Wie groß schätzt du die Gefahr momentan ein?
Nein, eine Gefahr des Bürgerkrieges sehe ich im Moment nicht unbedingt. Eine Gefahr der Eskalation möglicherweise schon. Der Unterschied zu damals ist, dass es da eine islamistische Bewegung gab. Die hatte Wahlen gewonnen, die hatte einen Parteiapparat, die war sich einig, die wusste, was sie wollte und die hat sich dann militarisiert. Das ist alles heute überhaupt nicht absehbar. Insofern sehe ich das nicht. Eine Eskalation halte ich durchaus für denkbar, dass sozusagen die Proteste so zunehmen, dass das Land wie gelähmt ist. Und dann kommt wie Kai aus der Kiste das Militär und sagt, wisst ihr was, Kinder, ihr kriegt das ja hier politisch nicht im Griff, dann übernehmen wir jetzt mal eine Weile und sorgen für einen Übergang. Das kennen wir aus Ägypten, aus Simbabwe, aus dem Sudan. Das halte ich auch für denkbar in Algerien.
In Frankreich gibt es ja momentan auch schon Proteste gegen eine neue Amtszeit von Bouteflika. Und in Frankreich haben wir mitbekommen in der Vergangenheit, dass so Bewegungen wie zum Beispiel En Marche rund um Emmanuel Macron damals auch eine richtig große politische Kraft entfachen können. Siehst du denn das Potenzial so einer Bewegung in Algerien?
Ganz schwer einzuschätzen. Ich sehe die Führungsfigur im Moment nicht. Ich sehe den Apparat nicht. Ich sehe auch nicht die finanzielle Schlagkraft. Und vor allem sehe ich auch noch nicht wirklich die politischen Ideen im Raum. Die Protestbewegung, die übrigens keineswegs nur aus Jungen besteht, sondern es ist ein ganz breiter Querschnitt quer durch die Bevölkerung. Da sind auch alte FNL-Campen dabei, der Regierungspartei. Die geben kein homogenes Bild ab.
Einschätzung von unserem Korrespondenten Stefan Ehlert waren, dass der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika will anscheinend zum 5. Mal kandidieren. Am 18. April sind dort Wahlen. Dagegen protestieren in Algerien gerade viele und er hat auch schon angekündigt, der amtierende Präsident, nach 1 Jahr wolle er auch schon wieder zurücktreten.